Und da haben sie gerade gesungen. Da haben sie gesungen, I am no more of life oder so ähnlich, oder? Wie hieß es nochmal da, der Lobpreisleiter? No longer slave. Herr Jesus, wenn ich ehrlich bin, naja. Aber wenn die wüssten, wer ich bin, also singt sich ja gut drauf, I'm no longer, aber wenn die wirklich wüssten, was ich so daheim alles treibe, vor meinem PC, nicht was ihr jetzt denkt, gell? Also so schlimm bin ich auch wieder nicht. Was habt ihr denn gedacht? Ihr seid mir so Schlingel. Ja, Jesus, du hast schon mal, dank dir. Meinst du, ich kann dir nicht erzählen, dass ich spielsüchtig bin? Dass ich die halbe Nacht vorm Computer sitze und spiele? Du meinst, die halten das aus? Du meinst, ich soll mich trauen? Hallo, ist hier jemand in der Gemeinde der offenen Tür? Ah, das sind so viele, Jesus. Könntet ihr mir helfen? Kann mich jemand befreien von der Fessel? Okay, Jesus, die sagen, du machst das. Nee, du sagst, die sollen es machen. Okay, Jesus sagt, ihr sollt es machen. Ja, kommt doch. Ah, da kommen zwei sogar. Gleich einer von links und einer von rechts. Hat eine zieht wieder zurück. Schade eigentlich.
Freiheit in Jesu Namen.
Freiheit in Jesu Namen.
Sei frei im Namen Jesus.
Jawohl. Wo geht es? Ah, danke schön. Ah, das ist ja krass.
Steh auf und geh.
Steh auf und geh? So einfach ist das. Herr Jesus, das ist ja voll krass. Und du meinst, ich soll das andere erzählen? Ah ja. Aber weißt du, Jesus, das ist nicht so mein Ding. Vor dem Computer, da bin ich wirklich frei, da kann ich da und sei, wer ich bin. Aber jetzt soll ich andere erzählen. Du weißt, Jesus, ich habe eine Kollegin, die ist echt gut, die ist echt fit. Und die hat zu mir gesagt, Bernd, du bist zu konziliant. Da habe ich gedacht, okay, das muss eine Deutschlehrerin sein, weil ich bin Schwabi, verstand nicht, was das heißt. Ich will ganz ehrlich, Jesus, ich habe erstmal das Fremdwörterlexikon aussuchen müssen. Ich bin zu konziliant, was heißt denn das, bitteschön? Ach so, konziliant heißt, ich will meine Meinung nicht anderen aufdrücken. Hier, genau, Jesus, so wie ich, die versteht mich, meine Kollegin. Hat es sich aber schön, dass du mich auch verstehst, Jesus, oder? Ich will ja meine Meinung nicht anderen aufdrücken. Du meinst, ihr könnt in der Gemeinde anfangen. Ja, da ist die Hemmschwelle vielleicht nicht so groß, in der Gemeinde anfangen. Ach, der große Peter, wie der immer predigt. Und die Sarah, du stellst das vor, wie kreativ die ist. Die macht aus Schnitzel und Brombeere und Kartoffeln irgendwelche Anspielungen noch. Das ist der Hammer, das kann ich nie, Jesus. Und letzte Woche, du glaubst es nicht, der Sebastian, der hat predigt, der hat es mir weggeblasen. Und ich soll das, nein, ich kleiner Hans, also Jesus ist schon ein bisschen zu viel verlangt. Und überhaupt, du weißt schon, das könnte ja dazu führen, dass ich werksgerecht werde. Und das wollen wir nicht, oder? Werksgerechtigkeit und Stolz, nee, das passt nicht. Jesus, du hast schon lange nichts mehr zu mir gesagt. Okay. Warum bist du in letzter Zeit so stumm? Jetzt habe ich es geblickt. Du willst, dass ich reif bin, reif werde und weise Entscheidungen treffen. Das ist aber schön, dass du uns in die Freiheit gerufen hast. Naja, ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll heute Abend. Dann machen wir wieder eine Runde Videospiele, oder? Sollte sich keiner persönlich angesprochen fühlen, die Person, die hier spielt, heißt Bernd. Müsst ihr euch also nicht angesprochen fühlen. Szene 2. Oh, Jesus, du machst wirklich frei. haben wir gerade gesungen, wenn den Sohn befreit, der ist wirklich frei. Halleluja, der ist wirklich frei. Aber weißt du, heute habe ich gelesen, guck mal, Jesus, das hat doch Paulus geschrieben. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, da werde ich immer kleiner. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Ja, dann sollte man vielleicht aus der Bequemlichkeit mal aufsitzen, oder? Man sollte vielleicht endlich mal was tun. Also am besten melde mich gleich im Putzteam an. Und danach im Hausmeisterteam. Okay, das finde ich toll, dass du das auch so findest. Boah, das hat mich jetzt echt angestrengt. Putzen und danach noch Rasenmäher. Was willst du mir gerade sagen? Du willst mir was sagen? Jesus, ich bin so platt, ich bin so ausgepowert. Das geht gar nicht mehr. Und kannst du dir vorstellen, in der Gemeinde, wo ich da bin, in der Gemeinde der offenen Tür, da kam einer von der Leiter auf mich zu und meinte, ich kann noch ein bisschen singen. Und dann meinte, ob ich nicht im Lobpreisteam mitsingen will. Das ist doch super, oder? Und nicht nur im Lobpreisteam, sondern auch vielleicht noch im Evangelistenteam. Oh. Du machst aber wirklich frei. Okay, du willst mir was sagen. Okay, ja, ich soll mal Jesaja 30 lesen. Okay, das ist gut. In Umkehr und Vertrauen liegt eure Rettung. Ah. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Ach, Kraft. Du willst mir mehr Kraft geben. Ah, das finde ich gut. Dann sage ich wie Paulus, ich schaffe mehr wie ihr alle, oder? Das ist doch super. Mehr Kraft. Aber so wie mein Vater immer gesagt hat, der hat vier Jobs gleichzeitig geht. Vier! Und der mich nie langweilig wurde. Kannst du dir das vorstellen? Und der Paulus sagt das auch. Ja, der Paulus muss der erste Schwab gewesen sein, das gefällt mir. Jesus, du meinst, ich soll innehalten, um frei zu werden? Ach komm, Jesus. Kannst du dich nicht erinnern, vor zehn Jahren waren sie da in der Gemeinde der offenen Türen, haben mich befreit. Also ich bin doch recht frei, oder? In welchem Stuhl sitzt ihr euch? Seid mal ganz ehrlich. Wo tendiert ihr dazu? Naja, beide hießen ja Bernd. Das war der eine Bernd und das war der andere Bernd. Also soll sich ja keiner angesprochen fühlen. Hat sich jemand angesprochen gefühlt? So ein bisschen? Aha. Mein Thema heute, holistischer Glaube. Uiuiuiui. Habe mit Absicht gemacht. Ja, muss auch nachschauen, was es heißt. Aber wisst ihr, wenn ich das gleich hinschreibe, was ihr alle wisst, dann ist ja langweilig, oder? Ich denke, das haben wir schon 100 Mal gehört. Aber holistischer Glaube? So, ich komme jetzt zurück in die Predigerrolle und nicht mehr in die Schauspielerrolle. Sonst glaubt jemand nicht, was ich sage. Der Einstieg. Ich habe das Empfinden, es gibt nicht nur Leute, in denen beides vorhanden ist. Sie sind frei und sind frei und sind frei und Jesus muss noch mehr tun und noch mehr Liebe. Und es gibt andere, die sind mehr oder weniger frei und denken, sie müssen mehr für Jesus tun. Und dann habe ich das Empfinden, es gibt so eine Fraktion davon, die kämpfen da dafür, du musst mehr in die Ruhe kommen, du musst mehr dich um Jesus kümmern. Und dann gibt es die andere, die kämpfen und sagen, du musst mehr tun. Und wer gewinnt? Kommt drauf an. Ich will das lösen, das Rätsel heute. Ein für alle Mal. Nein. Das Thema heute, holistischer Glaube, gab es schon in der Bibel. Es gab die einen, die sagen, es reicht zu glauben. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist auferstanden. Jesus hat alles für mich verbracht. Jesus. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, das ist schon recht und gut, aber du musst auch was tun dafür. Und ich habe es mal zusammengefasst, Glaube ohne Werke oder Werke ohne Glauben. Ich weiß nicht, für was du dich entscheiden möchtest. Wie bitte? Ah, das sind die Bibeltreuen unter uns, gefällt mir. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere eben die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Na, wie bei den zwei halt. Ich beweise dir, dass ich glaube. Und ich beweise dir, dass ich Werke habe. Also, ich kenne die Kämpfe beide in mir. Ich kenne aber auch die Fraktionen, die eine, die ganz dafür und dafür stehen. Ich bin der Überzeugung, dass bei beiden etwas dahinter steckt, ist der Minderwert. Und der Minderwert können uns manchmal zum Selbsttäuschen kommen. Wir sagen zwar, dass wir das alles glauben, aber innen drin fühlen wir uns immer noch minderwertig. Ich soll was tun für Jesus. Ach was, lass doch die begabten Leute das machen. Weil, wenn ich ehrlich bin, haben wir heute gehört, der Peter hat so einen Eindruck weitergegeben. Ja, Jesus, du kennst doch meine Sucht, oder? Der andere hat auch einen Minderwert. Nur dieser Minderwert wirkt sich anders aus. Ich muss was tun, um gerecht zu werden. Also, mein Vater, wie gesagt, er hat mich nur gelobt, wenn er was gemacht hat. Also, Gott lobst du mich ja auch, wenn ich nur was tue, oder? Sagt sich so schnell, gell? Und woraus leben wir manchmal? Im einen oder anderen außer Minderwert. Naja, wer wird dann wohl gewinnen? Wer gewinnt? Beide sind in Gefahr zu verlieren. Und ich wünsche mir als Gemeinde, dass wir hinkommen, dass wir weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Lasst uns in die Argumentationslinie kurz einsteigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Pater Tobak. Deswegen hat der Luther so Probleme gehabt mit dem Jakobusbrief. Luther kam aus einer Generation, wo du tun musstest, um gerettet zu werden. Und du musst noch Ablass zahlen, damit du nicht ins Fegefeuer kommst. Und wenn du ins Fegefeuer kommst, ist noch lange gesagt, dass du deswegen in den Himmel kommst. Du musst noch ein bisschen mehr tun. Und Luther hat gesagt, Gott hat mich befreit. Aber die Protestanten sind manchmal da reingekommen, dass der Glaube etwas ist, was mit der Erkenntnis verwechseln. Ich glaube ja. Und dann ist der Jakobus knallhart und sagt, du bist nicht alleine übrigens. Der Teufel glaubt es auch. Und seine Dämonen glauben das auch. Also nur weil die wissen, dass es Gott gibt. Also da sind wir uns einig, weder die Teufel noch die Dämonen werden errettet, oder? Also auch die, die ganz offensichtlich böse sind, auf der falschen Seite sind, glauben auch, dass es Gott gibt. Was nützt es ihnen? Muss es nicht tragisch sein? Wenn wir eines Tages feststellen müssten, es war nutzlos, es war umsonst und es könnte dem hier passieren und es könnte dem hier passieren. Deswegen sind wir da. Deswegen gehört ihr zur Schar der Heiligen. Ich sage, nee, wir gehören zu denen, die feststellen. An Jesus, an seinem Wort. Wenn wir ehrlich sind, leben alle Menschen auf der Welt nach ihrem Glauben. Die Atheisten und die anderen, die Gnostiker und wir. Ganz einfaches Beispiel. Geht jemand von euch gerne in Urlaub? Okay. Warum geht ihr gerne in Urlaub? Szenenwechsel. Okay. Was sucht ihr euch aus, wenn ihr in Urlaub geht? Schöne Landschaft. Die eine gehen in die Berge und die andere gehen ins Meer. Manche machen beides. Die andere gehen in die Städte. Ja, warum machen wir das? Naja, weil wir glauben, dass es uns gut tut, oder? Ganz einfach. Nur deswegen. Also wir würden doch nie irgendwo hingehen, Urlaub, wo wir wissen, na, das wird katastrophürchterlich. Nie. Und auch nicht, wenn der Markus 100-mal sagt, in Berlin ist es schöner als in Korsika. Sagt er jetzt nicht. Also wir tun das, was wir glauben. Ein anderes Beispiel. Fallschirmsprung. Vor 7 Jahren habe ich das geschafft. Auf 4000 Meter Höhe. Und schau dir mal an, wie die da alle runterspringen. Super. Aber ich bleib sitzen. Ich glaube das, dass es super ist, wenn die da runterspringen. Ach, das ist gigantisch. Du fliegst, wir können das gern wieder heimfliegen, heimfahren. Ja, meine Frau war da schon da unten. Hey Frau, das war ja super. Guck, hast du gesehen, wie die runtergesprungen sind? Ach, das war gigantisch. Das wird doch keiner machen, oder? Die würden mich für blemblemblem halten. Warum bin ich runtergesprungen? Ich hatte keine Angst. Wisst ihr warum? Weil ich wusste, der Schirm hält. Ich wusste, es kann gitzlig werden. Aber ich habe gesagt, wenn ich eine Sekunde daran zweifeln würde, dass der Schirm nicht halten würde, würde ich nicht springen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, der hält. Was soll ich mir dann also Sorgen machen? Der hält. Es war ein Tandemsprung, also der ist auch verantwortlich. Ein bisschen gitzelt darf er sein, deswegen mache ich es ja. Aber der hält. Das heißt, ich habe geglaubt, es funktioniert. Jetzt kommt noch der liebe Abraham dazu. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Halte mal. Das lehre mich ja nicht. Wer bin ich schon, das zu sagen? Steht in der Bibel. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Also doch derjenige wieder, oder was? Das müssen wir sauber auseinanderhalten. Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Im Alten Testament heißt es, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Vielen Dank. Und ich habe die Befürchtung, dass wir im Westen uns die letzten paar hundert Jahre einlullen lassen haben. Muss schon glauben, natürlich glaube ich. Natürlich ist Jesus für mich gestorben. Natürlich hat er mich befreit. Und die haben sogar noch gerade gesagt im Anspiel, Jesus macht mich frei. Aber kommen sind sie nicht. Und dann gab es die andere, die nur verächtlich auf die Runde guckten. Die aber gemeint, ich zeig's dir jetzt. Die aber nicht den Mut hatten, auch mit ihren Schattenseiten zu Gott zu tun. Warum sagt die Bibel hier aufgrund seines Tuns? Mir gefällt dieser Vers 22. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. That's all, das ist alles. Wenn wir da hinkommen, dass unser Glauben und unsere Taten eins werden, dann rennen zu uns die Bude ein, ich kann es euch sagen. Weil sie dann etwas sehen, was nicht in der Theorie ist, sondern was lebensverändernd ist. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hatte, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Welcher Glaube hatte Abraham? Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, jetzt ist die Zeit, wo du deinen Sohn opfern musst. Das geht doch nicht. Ich habe doch die Verheißung von Gott gekriegt. Mein Sohn, durch mich werden gesegnet werden alle Völker der Nation und ich soll den einzigen Nachkommen, den du mir jetzt gegeben hast, opfern. Gott, sorry, ich bin draußen. Nein, hat er nicht gesagt. Das erste Mal in der Bibel, wo es heißt, wo das Wort Anbetung vorkommt, das erste Mal. Und er ging, nahm seinen Sohn Isaak und das Holz und ging, um anzubeten. Deswegen mag ich das Wort Anbetung nicht mehr in unseren Lobpreiszeiten. Das ist keine Anbetung, das ist Liedersingen. Aber er ging nicht und sagte, ach, ich armer Topf. Es hat Gott mir so viel gegeben und es muss ihn halt wieder hergeben. Ist halt doch Gott, gell, du bist halt Gott, dann opfern wir dir jetzt und sonst. Nein. Er ist nicht selbstverleugnend, nicht fatalistisch gegangen. Er ist in der Überzeugung gegangen, die Verheißung Gottes stimmt. Und wenn Gott es für mich mir auffordert, meinen eigenen Sohn zu opfern, dann ist Gott größer. Steht hier in der Hebräerbrief. Er glaubt daran, dass Gott selbst, wenn er seinen Sohn umgebracht hätte, er wieder auferstanden wäre. Was für ein Glaube. Als er gab sein Opfer nicht hin, war fatalistisch, oh wir Armen, wir müssen Gott ein Opfer bringen. Nein, es war zuerst die Verheißung da. Und das gab ihm Mut, es zu tun. Und nicht nur auf dem Sofa zu Hause zu sitzen, sagen, in Gedanken gehe ich jetzt durch und opfere meinen Sohn Isaak. Ich nehme mich voll mit rein, Leute. Es geht nicht, ich möchte nicht jemand. Der eine hat eben den Glauben und der andere eben die Taten. Wirklich? Also Jakobus sagt, wirklich? Willst du wirklich das behaupten? Der eine hat halt das und der andere das. Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen? Du hast 3 Sekunden Zeit, mir deinen Glauben zu beweisen. Du hast 3 Sekunden Zeit, mir deinen Glauben zu beweisen. Ja? Du auch? Du auch. Was würden wir denn sagen? Sei doch mal ehrlich, Sarah, wenn dich jemand... Wie bitte? erwartungsvoll. Wahrscheinlich wird man sagen, Herr, Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich ins Kreuz gegangen. Jesus hat meine Schuld getragen. Da sagt er, ja, schön. Schön, wenn du das glaubst. Ich glaube es halt nicht. Ist das die Beweisführung unseres Glaubens? Und jetzt kommt der Hammer. Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Weil das, was ich tue, kann man sehen im Gegensatz zu dem, was ich denke. Zum Glück manchmal, gell? Dankeschön, genau. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Und Jesus bricht es jetzt hier, beziehungsweise Jakobus, so einfach herunter, dass eigentlich keiner mehr behaupten kann, das kann ich nicht. Ich kann nicht so gut Gitarre spielen wie der Markus oder der Marius Bass spielen oder predigen wie der Peter oder abmischen wie der da hinten oder. Meine Minderwertigkeit kenne ich ja. Nein. Paulus, Jakobus gibt ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not, sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Schön. Ja, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Also wenn wir nichts können, das letzte Hemd kann ich teilen, wenn ich will. So würde ich mal behaupten, alle von uns könnten teilen. Tun ja auch viele. Aber er bricht es so einfach runter, der Jakobus, dass er sagt, hallo, ich erwarte jetzt nicht, dass du rausgehst und für Kranke betest und Tote auferweckst. Nein. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, ist doch klar offensichtlich, wenn jemand in Not ist, oder? Tu es einfach. Das war die Einleitung. Schön, dass ihr Humor habt und mich ertragt, wie ich bin. Naja, ist es nur der Jakobus? Es ist nur halt so ein Außenseiter von den Aposteln, wobei er gehört ja gar nicht zu den 12 Aposteln. Das war Jakobus, der Bruder, der älteste Bruder von Jesus, sagt man. Ja, ist nicht so wichtig. War lange nicht klar, ob der aufgenommen wird in die Bibel, der Brief. Da sieht man doch, wie groß dieser Kampf war. Das gnostische Evangelium hat sich sehr früh hineingeschlichen. In die Kirche und das Gnostische sagt, es reicht, wenn du alles im Geist erlebst, wenn du alles im Geist glaubst, wenn du alles nur in der Theorie glaubst. Und deswegen mussten so Leute wie der Paulus und der Jakobus aufstehen und sagen, stopp, bitte, betrügt euch nicht selber. Aber wir folgen nicht Jakobus nach, wir folgen Jesus Christus nach. Da war meine nächste Frage, stimmt es überein mit dem, was Jesus gelehrt hatte? Nur zwei Verse. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit seinem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Schönes Kinderlied, gell? Singen wir ein schönes Kinderlied. Wenn der Regen kommt herab. Das ist schön als Kinderlied. Ja, es ist schön. Wir lachen drüber. Aber es ist ernst. Jesus sagt es, hat ganz klar am Ende der Bergpredigt gesagt, ihr könnt es tun oder lassen. Die Konsequenzen wird das eine oder das andere sein. Aber jetzt kommt das, wo ich euch rauf will. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das bewegt mich, seit ich Christ bin. Wie soll die Welt sehen, wenn wir hier noch so viele Befreiungsgottesdienste haben, noch so viele Heilungsgottesdienste? Also, entschuldigt, ich möchte es nicht kleinreden. Sie sieht es einfach nicht. Sie kriegt es nicht mit. Ein Großteil. Ja, werden eingeladen, schön. Aber Jesus sagt hier, wir lassen das Licht leuchten vor den Leuten, indem wir guten Werke tun. Jetzt bin ich einer, der sich extrem angesprochen fühlt. Und ich bin eher in der Gefahr, wie Christine auch, ich darf das jetzt so sagen, weil sie vor ein paar Wochen das Zeugnis gegeben hat, ja, woher weiß ich jetzt, was die guten Werke sind? Wenn ich jetzt alleine anfange, gute Werke zu tun, bin ich in Gefahr, wieder darin rein zu verfallen. Kolosserbrief, sagte Paulus, denn es ist Gefühl der ganzen Fülle, in ihm, Jesus, zu wohnen, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was im Himmel ist. Ich habe eine Zeit jetzt heute mehr zu vertiefen, die Herausforderung, da könnte man eine eigene Predigtreihe drüber machen, aber Paulus sagt, in Jesus ist alles mit Gott versöhnt. Alles. Also was ist alles? Alles ist alles. Naja, alles ist alles das, was uns geistlich wichtig ist, oder? Alles. Alles. Alles ist super wichtig. Es gibt kein Skript, alles. Und jetzt steht noch, was da auf der Erde oder was im Himmel ist. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. Das denke ich, sorry Jesus, aber weißt du nicht, mit wem du zusammenarbeitest. Aber es war Gottes Plan. Er hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und all sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn, also seinen Plan, der lange ein Geheimnis war, den Mächten und in den Gewalten in der himmlischen Welt. Durch wen bekannt? Durch seine Gemeinde. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. So entspricht es Gottes ewigen Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Und jetzt sind wir bei dem Thema, das ich seit anderthalb Jahren versuche, bei der Weltanschauung. Was für ein Weltbild haben wir? Ein ganzheitliches Weltbild, das alles alles bedeutet, dass Jesus wirklich in allem Interesse hat? Oder haben wir ein Weltbild, wo sagt, Hauptsache die Seelen werden gerettet werden? Hauptsache die Seelen sollen gerettet werden. Ich zitiere jetzt mal wieder Bob Moffat. Am Kreuz hat Jesus die Versöhnung mit Gott erreicht. Die Wiederherstellung hat sofort danach begonnen und wird anhalten bis zu Jesu Wiederkehr. Das Mittel ist die Kirche. Also Jesus, scheinbar darf ich auch, muss ich auch, soll ich auch, kann ich auch mitmachen. Nicht die Gebäude, sondern die Menschen in ihr. Das Ziel ist nicht nur jedermann für Christus zu gewinnen, sondern Gottes Plan der Wiederherstellung zu reflektieren. Wie? Durch opferbereite, vorsätzliche Nächstenliebe, durch einen allumfassenden Dienst. Der allumfassende Dienst basiert auf dem gesamten Evangelium und betrifft unser gesamtes Leben. Er dient dem ganzen Menschen und der gesamten Schöpfung. Der allumfassende Dienst spiegelt wider, dass Gott sich um den ganzen Menschen kümmert. Er kümmert sich um unsere seelischen, körperlichen, materiellen und um unser geistliches Wachstum. Der allumfassende Dienst ist ein Lebensstil der Liebe und des Gehorsams zu Gott. Er basiert auf dem höchsten Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben. Und jetzt muss ich mich an die eigene Nase nehmen. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Sie ist der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, haben welche Aufgabe? Das heilige Volk zuzurüsten, zu was? Zum Chillen im Sessel. Um die Wahrheiten Gottes zu inhalieren. Oder um die Heiligen Gottes mit als ein Antreiber voranzutreiben. Nein, Paulus sagt hier, also wir, die wir hier vorne stehen und wir, die wir versuchen, eine Gemeinde zu leiten, haben den Auftrag, euch nicht und mir nicht Honig ums Maul zu schmieren, sondern uns vorzubereiten für den Dienst, der jeder Einzelne tun soll. Und jetzt ist die Frage, wo klingelt es bei euch, wenn ihr das Wort Dienst hört? Wie bitte? Bundeswehr. Das ist die Assoziation. Bundeswehr. Oh, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Also doch, du bist ja die Radikalen hier, Christen, die wieder den stillgestanden, oder was? Rührt euch. Berufung. Wenn ich den Dienst als etwas erachte, wo ich denke, was für ein Vorrecht, dass Jesus Christus, der König aller Könige, mich in seinen Dienst ruft, dann kann das befreiend sein. Wenn ich aber denke, oh, Dienst, dann bin ich schon draußen, bevor ich anfange. Aber ich möchte uns schmackhaft machen, nicht weil ich euch sage, sondern weil es das Wort Gottes sagt, Jesus war unser großes Vorbild im Dienen. Es war seine größte Freude, den Willen des Vaters zu tun. Und ich will immer mehr lernen, in meinem Dienst, wenn er für Gott ist, Erfüllung zu erleben. Nicht, weil es muss, um irgendwas zu bekommen, sondern weil es ein Vorrecht ist. Er hat doch alles getan für mich. Alles, alles, alles ist vollbracht. Und manchmal muss ich mir einen dritten Hintern geben und sagen, steh endlich auf und tu's. Überwind deine Angst und geh einfach. Schon zum Schluss. Bob, der diesen Bob Moffitt sagt, wenn das, was wir in unseren Kirchen tun, nicht dazu führt, dass Gottes Volk für den Dienst ausgerüstet wird, haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllt. Ja, ist nur anders übersetzt, was Paulus im Epheserbrief sagt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die nächsten Predigten immer nur sagen, dienet. Ich hoffe, ich werde das sagen, was der Herr mir aufs Herz legt. Aber ich glaube, dass wir hier ein bisschen Nachholbedarf haben, im positiven Sinn. Ich weiß, dass hier sehr viele Leute oder alle hier sitzen, die von Herzen dienen. Ich wünsche mir, dass wir Gottes Stimme nächste Woche hören, wo Gott uns sagen darf, ich habe einen neuen Dienst für euch als Gemeinde. Und wir dann nicht sagen, oh, noch mehr. Wenn es von Gott Dinge kommt, dann braucht es Glauben. Dann müssen wir es nicht aus uns heraus tun. Er sagt weiter, unser Mensch geschaffener Dualismus, die Trennung geistlicher Disziplinen und sogenannten diakonischen, das ist die Grundherausforderung, die sich mit weltlichen Dingen wie Armut und Hunger beschäftigen, führt nur dazu, dass wir entweder ein Reich ohne König haben oder einen König ohne Reich. Das ist die Überspitzung dessen. Hier Du musst Werke tun, wir für die Arme kümmern, für die kümmern. Es ist sichtbar, es wird ein Reich, aber ohne ihren König. Weil Jesus sagt, Werke allein wirst nie errettet werden. Du kannst noch so viel Gutes tun für mich. Es bleibt allein der Glaube. Aber wenn der Glaube nicht sichtbar wird, täuschen wir uns vielleicht selber vor, Dann haben wir zwar einen König, den wir Sonntag für Sonntag anbeten, aber es wirkt sich nicht aus. Deswegen das Bild ein König ohne Reich. Mich ist es herausfordernd, aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier Menschen haben, die Jesus so sehr lieben, dass wir das zusammenbringen. Weil die Lösung ist, wie der Markus vorher gesagt hat, ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken, das wird eins. Vielleicht können wir das als Hausaufgabe mitnehmen, auch die Kinder haben. Erzählt euch doch heute Mittag mal beim Essenstisch, wie ihr euch gegenseitig euren Glauben beweist. Das sind die Worte der Bibel, nicht meine. Ja? Erzählt mal davon, wie er sagt. Ich habe zum Beispiel als junger Christ gesagt, ich hatte immer wieder mit Einsamkeit zu kämpfen. Ich hätte jetzt natürlich in das Selbstmitleid verlassen. Aber Jesus hat mir relativ klar gesagt, besuch einfach andere. Weil ich glaubte, bin ich aufgestanden und habe andere besucht. Obwohl mein Herz mir vielleicht was anderes gesagt hätte. Weil ich glaubte, war für mich im Studium klar, noch so viele schöne Frauen rumspringen im Sportstudium, ich werde niemals eine nichtgläubige Frau heiraten. Weil ich glaubte und selbst im Studium wenig hatte, war klar, ich werde immer 10-15-20% meines Einkommens Gott geben. Also es hatte Auswirkungen. Vielleicht ganz kleine sagt, ja. Aber es reicht ja vielleicht, solche kleine, uns gegenseitig zu ermutigen. Und ich wünsche mir, dass wir darin so geübt sind, dass Jesus uns eines Tages die Kraft gibt, auch den letzten Schritt des Glaubens zu tun. Sollte der Tag kommen, dass die Christenverfolgung auch in unserem Land anfängt, dann möchte ich geübt sein. Und Gottvertrauen sagt, Jesus, ich habe gelernt, es kostet was. Es reicht nicht, hier hinten sitzen zu bleiben. Vielleicht können wir abschließen mit dem Vater unser, weil da heißt es so schön, dein Reich komme und dein Wille geschehen. Lasst uns aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.